Ja, Schmidt hat hier einen richtigen Soundcheck jetzt gemacht. Du bist richtig angekommen hier. Er hat so richtig...
Hup, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Pa, 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 pa. Es ist so sogenannte 19-Zoll-Gespräche. Das ist das, was man während des Soundchecks macht. Und da warst du gerade. Du hast genau mit der richtigen Mischung aus Routine und Ernsthaftigkeit hast du Pfeife hier so ein paar... So Gesten und Blicke.
Soundmann-Pfeife,
so ein bisschen was rübergeworfen und so und gesagt, hier im unteren Herzbereich ein bisschen noch an der Phase drehen, bitte.
Das ist mein Rock am Ring.
Ja, ja. Das macht so ein bisschen wie unten. Kannst du da noch ein bisschen gucken, dass du da noch ein bisschen was reinmachst und so. Und unten habe ich noch so ein bisschen so ein kleines Klicker-Klacker. Ich weiß nicht, ob das die Gitarre ist.
Aber so war das früher immer, wenn man montags ins Zirkus Halligalli-Studio morgens gekommen ist, dann sind da ja immer die großen Bands von Kings of Leon und wie sie alle hießen da gewesen. Dann haben die Roadies da gigantische Schränke von Verstärkern aufgebaut und dann hat man immer Folgendes gehört. Und das sind typische Soundcheck-Geräusche, wie ich sagen will, die Geräusche meiner Jugend.
Ja, und man wird richtig, wenn man sich fragt, wieso Schlagzeuger alle so dumm sind, man weiß immer gar nicht, was war zuerst da. Waren die erst dumm oder waren die erst Schlagzeuger? Weil Schlagzeug-Soundcheck, davon wird man dumm. Das gibt nicht nur BÄM! Bäm, bäm, bäm. Und dann geht das so eine 20 Minuten, haut der auf die eine und dann, genau, und dann kommt die nächste und dann denkt man, oh, endlich vorbei, endlich fertig. So, und du läufst das Gehirn aus dem Ohr und dann sagt er, okay, nächste Trommel. Bäm, peng, peng. Und dann geht das weiter. Na klar, wirst du irgendwann doof.
Und zu diesen Geräuschen haben wir früher halt im Studio gefrühstückt, ne? So war das.
Genau, so ist das. Und es sind immer die auch Plätze in der Band oder auch in einem Orchester, die durch ihr Instrument blöd werden. Also es gibt beispielsweise auch ganz viele, also ja, obwohl man muss so sagen, es gibt bei einem Orchester zum Beispiel gibt es, die Blöden sind auch oft die, die ganz doll drücken müssen, also so die so ganz viel Luft in ihre Instrumente reinblasen müssen und dadurch platzen denen so Gefäße.
Ach ey, ist das so?
Wenn die blöder, ja.
Also jemand an der Tuba ist schon, also...
Ja, weil der da so rein, ihr kennt das doch, wenn man so richtig... irgendwo rein, so sich so anstrengt und dann peng, 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 wie so Popcorn im Kopf und dann ist das alles weg. Und na klar, merkt man das über 30 Jahre. Und dann gibt es noch welche, die also mit dem Argument nicht kommen können, die blöd sind im Orchester, das sind die Bratschisten.
Was ist nochmal eine Bratsche? Das ist so eine Riesengeige,
das ist eine Geige für Dumme.
Warum für Dumme?
Ja, weiß ich nicht. Einfacher
Seiten.
Ja, du handelst ja aber wieder Zuschauerzuschriften ein.
Ja, allerdings.
Uiuiui, ich distanziere mich, ne?
Ja, aber kennt ihr das bei einem Bassisten, ne?
Ja.
Ein Bassist ist noch kein Bassist, also er will lernen und geht zu einem Musiklehrer und sagt dann, okay, erste Stunde, wir spielen eine leere A-Seite. Wir spielen so ding, 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 ding. Nächste Stunde, okay, spielen wir leere B-Seite. Ding, 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 ding. Dritte Stunde kommt er nicht, vierte Stunde auch nicht. Fünfte Stunde ruft der Lehrer den Typen an und sagt, sag mal, warum kommst du nicht mehr zum Unterricht? Ja, keine Zeit. Gigs, gigs, gigs.
Wer ist denn bei Gloria der Bassist? Marc.
Marc ist der Bassist, aber Marc ist
aber ja. Marc ist so ein sehr kluger Herr, der auch
ja,
Arzt ist.
Ja, der ist ein Multi-Instrumentalist.
Ist der faul vielleicht?
Genau, hat
man
der,
kann ja auch einfach faul sein.
Genau, ist das im Geld nicht drin, dass der so von mir aus eine Harfe spielt oder so, sondern der sagt, für das Geld komme ich nur mit 4 Saiten.
Könnte sein, ja, dass er irgendwann mal gesagt hat, er möchte hier den Takt vorgeben und so ein bisschen, ja. Ich weiß es nicht genau. Marc kann ja alles eigentlich. Und Marc war früher bei, was hat er denn bei Wir sind Helden gemacht? Ich glaube, oh ey Gott, jetzt krieg ich Ärger. Also Gitarre?
Wir machen das so, Pfeife spricht, wenn er die Sendung abmischt, dann spricht er diese Information noch hier mit rein, damit wir keinen Ärger kriegen. Kann er einfach ab jetzt diese Information geben.
Marc Tavassol spielte bei Wir sind Helden die Bassgitarre. Er war also der Bassist.
Ja, aber irgendwann kann man da halt so mitmachen bei diesem Bandgelaber. Das habe ich ja mit Gloria miterlebt. Ganz am Anfang habe ich da gestanden und habe mich so ein bisschen so gefühlt, als wenn Finn Kliman über NFTs redet. Mhm. Also man versteht nicht so viel. Man denkt, NFTs. Ah,
ist das dieses induktionsfreie Laden?
Das wollte uns Klaas heute erklären.
Aber ich finde, wir müssen erstmal die ZuhörerInnen begrüßen.
Mir fehlt die Begrüßung, Schmidti. Nein, skip das, machen wir später. Ja. Jetzt erklärt uns Klaas. Also Folgendes hat sich zugetragen. Ich habe in unsere WhatsApp-Gruppe habe ich einen Screenshot geschickt von einem Artikel, in dem Finn Kliman in einem Interview erklärt, dass er einen neuen Weg gefunden hat, seine Kunst an den Mann zu bringen.
Ja.
Und zwar über NFTs.
Ja.
Er verkauft 100 Jingles, die er extra angefertigt hat, also wie so Werbe-Jingles, die verkauft er jetzt nicht irgendwie als MP3 oder als was auch immer, sondern als NFTs und geht damit in eine Auktion. Ich glaube, er hat auch schon 250.000 Euro hat er damit eingenommen. Und der Artikel war aber so, dass jedes zweite Wort war völlig, also ich wusste gar nichts. Ne? Ich kannte das Grundprinzip und ich konnte mir keinen Reim erklären, was er mir da sagen will. Mit Token, mit da wird hier geschürft, gemeint, irgendwas.
Gecraftet
und so weiter. Und es war völlig unklar, was. Und dann hat aber Klaas gesagt, er hat sich da jetzt 2 Wochen reingefuchst und er will uns das heute erklären.
Ja, also ich habe mir nicht 2 Wochen reingefuchst, aber ich habe das vor 2 Wochen das erste Mal überhaupt gehört.
Ja.
Weil ich dachte, es sind EFTs. Und dachte ich, das kenne ich. Und dann ist mir aber aufgefallen, nein, NFTs, das sind also, offenbar geht es darum, virtuelle Kunst praktisch damit auch wie mit einer Art Kryptowährung zu bezahlen, die allerdings nicht gelistet und limitiert ist, so wie ich das verstanden habe, sondern individuell hergestellt wird und einzigartig ist und dadurch eben so einen eigenen Wert hat, dadurch nicht zerstört werden kann und eben dadurch den Wert behält, aber das Ganze auch mit einer Blockchain Transparenz überwacht wird und damit eben einen eigenen Wert darstellt, mit dem man zum Beispiel virtuelle Kunst und so weiter auch richtig bezahlen kann. Und das natürlich jetzt dadurch, dass das so richtig klassische Auktionshäuser das auch für den Handel mit virtueller Kunst anerkennen, den NFT, mittlerweile das eben auch rückzahlbar ist in echtes Geld.
Aber NFT ist keine Währung.
NFT ist, ich glaube, dass es tatsächlich das Gegenstück ist zu der virtuellen Kunst, die man vergibt. Also dass es tatsächlich schon so etwas ist wie eine Währung, die aber für sich gesehen hergestellt wird und damit einzigartig ist und damit einen gewissen Wert generiert. Verstehen Sie?
Nee. Ist das wie eine Aktie an Kunst?
Nein.
Nee. Es ist
Nein, Kunst. Es ist ein selber hergestellter Wert und damit eben auch Kunst. Der einzige Grund natürlich dafür, dass wir das jetzt hier so aufreißen, das Thema, auch so einäugig, ne? Ist natürlich, dass wir jetzt das ist eine Provokation. Wir reißen jetzt hier so ein bisschen den Teppich raus und darunter befinden sich ganz viele Leute, die sich jetzt aufregen und sagen, was labern die da? Ja. Und die wollen uns jetzt ganz dringend das erklären. Also letztendlich ist es nichts weiter als eine Provokation an Männer, an so Computermänner, die jetzt sagen, die sind ja alle dumm, ich bin viel schlauer als die und ich erkläre denen jetzt in ihren DMs so, dass die 3 Eierköpfe das verstehen, erkläre ich denen das jetzt. Weil wirklich, wenn du dir selbst den Wikipedia-Eintrag dazu durchliest, du verstehst ihn nicht. Und jetzt hätte ich mal gerne jemanden, der sagt, ich bin jetzt in meiner Nerdigkeit so gekränkt durch das Gefasel da, dass ich den dreien das jetzt so in ihren DMs erkläre, dass ich es beim nächsten Mal Baywatch-HörerInnen gerecht erklären können. Und das ist mein
Bildern.
Wunsch.
Stopp, aber mir wäre das lieber, wir machen das wie eine Ausschreibung und es muss so sein, dass jemand das in genau einer Minute 00 erklärt, dann spielen wir das hier ab und dann ist das erklärt. Es darf nicht länger sein, es muss so sein, dass man das sofort versteht. Das heißt, es müssen komplizierte Worte durch einfache Worte ausgetauscht werden, der besseren Verständlichkeit halber und ich möchte das alles nicht in meinem Postfach haben. Mich interessiert es einfach nicht.
Gerne in mein Postfach. So. Finn Kliemann sagt, seine Mutter würde das jetzt nicht direkt verstehen. Wir brauchen jetzt eine Erklärung, damit die Mutter von Finn Kliemann das versteht.
Naja, und wir leider.
Und wir.
Und ich möchte mit NFTs Milliardär werden.
Geil.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Da werde ich hellhörig. Klar, das kannst du jetzt mal die ZuhörerInnen begrüßen.
Ja, hallo. Ach so, habe ich noch gar nicht
richtig gesagt. Nein, hallo, du hast niemanden richtig begrüßt.
Oh, das tut mir leid.
Du sagst doch immer sowas wie, wir, hallo, wir sind heute das Käsebrot eurer guten Laune. Irgendwie so, sowas möchte ich jetzt wie immer hören. Ich bin auch Gewohnheitstier.
Das ist eine, wie soll man sagen, satirische Abwertung meiner
Nein, du
Anmoderation.
Denkst da immer schöne
Ihr
Sachen
seid das
aus.
Käsebrot der
wir
guten Laune.
Wir sind heute der Reifen an eurem Unimog. So, herzlich willkommen. Du hast doch immer so schöne Bilder.
Ja,
wir sind heute die Fernbedienung für euer Podcast-Programm.
Ja, ich,
aber jetzt setze dich unter Druck.
Ne? Ich kann das vor allen Dingen nur unter dem Druck der Anfangsmelodie.
Ja, verstehe.
Weil das ist halt das, was Faule machen. Die warten halt bis vor eine Sekunde vorher und dann kommt etwas oder man muss von vorne anfangen.
Ja.
Und da lasse ich dann doch eher mal Kollege Zufall die Anmoderation formulieren. Und das ist immer das, was gerade so mir durch den Kopf fliegt, wird dann hastig zu einem Satz zusammengeschoben und vorne rausgedrückt.
Okay, also das heißt, wir verzichten heute.
Nein, ich kann natürlich sagen, also ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen in dieser neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Schaut euch um, nehmt euch einen Stuhl, setzt euch dazu. Wir haben eine Menge zu besprechen, wie jede Woche. Und weißt du, was eigentlich das Gute ist? Dass auch hier wiederum das Prinzip des freien Assoziierens wird heute wieder stattfinden, denn die Welt hat nicht viel zu bieten gerade. Es ist eigentlich noch eine interessante Podcast-Zeit, weil die Welt gibt einem keine Hinweise. Draußen regnet es, das ganze Wochenende wird es auch noch weiter regnen. Ich weiß nicht, ob ihr mal in den Wetterbericht geschaut habt. Ich bin in einem Alter, wo ich das ab und zu mal tue. Ich guck mal, wie wird's Wetter am Wochenende.
In meinem Seniorensessel.
In meinem Seniorensessel. Ich muss auch wissen, was ist mit den Blumen, weil langsam muss man wieder anfangen mit dem Gießen. Mhm, ja. Ne? Jetzt am Wochenende kann ich noch mal die Hände in den Schoß auf meine Thermodecke legen. Mhm. Und
mein Rasenroboter läuft auch schon wieder.
Sag mal, diese Decke, ne? Mhm. Man kann sich ja mittlerweile fast betten wie der Mars-Roboter höchstpersönlich. Wenn man zum Beispiel, was ich jetzt überlegt habe, wie geil wäre das? Es gibt doch diese Matratzen, die sich merken, wie man schläft. Also so Memory-Matratzen.
Mhm.
Und dann gibt es Gravitationsdecken.
Ja, das habe ich auch schon
gesagt. Diese schweren Decken.
Ja.
Stell dir mal vor, so eine schwere Gravitationsdecke drückt dich da in deine Gelform.
Mit 3G.
Mit 3G.
Mach mit dem, 3.
Naja, das ist ja das dreifache Körpergewicht. Das heißt, bei mir müsste die, boah, also ungefähr 240 Kilo müsste die schwer sein, ja. Die Decke. Da also kommst du ja gar nicht mehr aus dem
ich
Bett.
Ich kenne jemanden, der hat die Gravitationsdecke bestellt.
Ja.
Ist das denn, würdest du sagen, Schmitty, im weiteren Sinne Technik?
Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Engel. Hier ist für jeden was dabei.
Ist denn, und das ist mal die Frage vorangestellt, ja, diese Gravitationsdecke etwas für Leute, die nicht gut schlafen können, oder für welche, die man wirklich mit roher Gewalt im Bett halten muss?
Es ist, glaube ich, für beides gut. Also ich habe gehört, für Leute mit so ADHS und so ist es super. Also das
Restless Leg Syndrom.
Ja, bei mir ist es vor allem, weil ich bin so ein typischer ins Bett gehen und dann von rechts nach links, immer sich auf die Seite drehen und wieder rumdrehen und rumwälzen und denken, oh Gott, was machst du mit deinem Leben? So, und für die Leute, die werden da quasi wie der Reaktor in Tschernobyl so eingemantelt und können sich dann nicht mehr, die können dann nicht mehr raus und rumstrahlen. So die Nervosität.
Ja.
Und deswegen hat man eine Decke und die wird aufs Körpergewicht du musst angeben, was du wiegst.
Aha.
Dann kriegst du, ich in meinem Fall, also vom Kollegen war es 8 Kilogramm, wiegt dann diese Decke. Die bestellt man sich ultra schwer, die wird da so mit zwei Mann so reingehievt gefühlt.
Ja.
Und dann legst du sie über dir und dann liegst du da und du kannst auch wirklich nicht mehr dich von rechts nach links, es geht nicht mehr.
Aha.
Aber am Abend 2 habe ich die Decke nachts so gegen 2:30 irgendwie aus dem Bett gewuchtet.
Geschwemmt. Mit all deiner Kraft.
Mit all meiner Kraft und wieder meine alte Decke.
Warum?
Weil es hat mich genervt. Es war irgendwie, also ich bin auch so einer, ich habe immer das eine Bein über der Decke.
Ja, mach ich auch so.
Ne? Und das geht da nicht.
Das geht nicht.
Nee.
Weil das die Kraftanstrengung zu groß ist.
Ja, das wirkt ja dann auch nicht. Also, du musst dich ja komplett ummanteln mit der Decke, dann macht es Sinn.
Ja.
Und das geht dann nicht so, dass du ein Bein drüber legst.
Und könnte man sich so eine Decke zum Test erstmal selber bauen, indem man auf seine Decke zwei Bierkästen stellt?
Bestimmt.
Kommt das auch selber raus?
Bestimmt. Das war dann teilweise, nach 3 Tagen war es dann meine Katzendecke. Also die Katzen haben das für sich entdeckt.
Aber ist es nicht gefährlich, dass sie da nie wieder rauskommen?
Nee, die haben sich draufgelegt und die Folge hart. Und dann kam meine Mutter zu Besuch und die läuft so marodierend quasi immer durch meine Wohnung und nimmt alles mit, was ich angeblich nicht brauche. Da sind auch schon viele Sachen weggekommen, die ich ganz dringend brauche.
Alles außer Geld.
Ja. Selbst das, wenn so irgendwo so Münzen rumliegen, ne? Wenn ich so ein Glas habe mit so Pennies.
Dann nimmt die dir dein Geld weg?
Dann nimmt die weg, ja.
Man hat sie nur alle? Das ist doch Geld. Ja, wieso? Man kann ja nicht irgendwo rumgehen und dem Jungen sein Geld wegnehmen.
Ja, das stimmt, ja.
Also jetzt
als Eltern bringt man Geld mit.
Vielleicht ein bisschen eine harsche Formulierung jetzt, ja, gebe ich zu. Aber trotzdem, also da rumgehen.
Der wird gebrandschatzt bei mir.
Aber legst du da manchmal auch, also man macht ja auch so einen Test, ne, um so Leute zu testen, legst du da auch manchmal so ein bisschen so 2-3 Euro als Köder aus, um zu gucken, wenn sie da war, ob es abends noch...
Das brauche ich nicht, weil sie das ganz offensichtlich, wie Pete Doherty, als er uns die Lampen geklaut hat aus dem Set, so läuft sie aus meiner Wohnung raus.
Wahnsinn.
Ich krieg Riesenärger. Aber auf jeden Fall hat sie diese...
Ja, vor allem, wenn die Pete Doherty googelt.
Ja, stimmt. Sie hat die Decke mitgenommen und sie ist so begeistert davon. Sie hat gemeint, sie schläft seitdem wie ein Stein.
Oh.
Ja.
Also jetzt, du kennst ja uns beide. Wem würdest du diese Decke eher empfehlen?
Auf jeden Fall dir, weil du so ein ADHS-Kasper bist.
Nee, gar nicht. Sag mal, Schmidt, ich bin die Ruhe selbst. Aber ich stelle mir das halt gemütlich vor. Ich bin Gemütlichkeitsfan. Ist es gemütlich?
Ja.
Wie ist der Gemütlichkeitsfaktor?
Der ist 10 von 10, weil also ich glaube, es ist
sogar Faktor.
Du brauchst im Sommer nicht damit anfangen, aber so im Winter, wenn du dich auf die Couch legst, dann legst du die so über dich und liest dann was. Ne? Hast du zwar keine Hände mehr, weil die sind ja eingeschlossen, aber wenn du da irgendeine Möglichkeit findest, dass du das iPad noch vor dir aufstellst, dann ist das sehr gemütlich.
Oh, gemütlich. Also was kostet der Spaß? Müssen wir noch zum Schluss fragen.
Ah, ja.
Das ist hier eine Service-Rubrik. Was kostet der Spaß?
Was kostet der? Das ist eine Gravitationsdecke. Die Gravitation, muss man aber sagen, die bezahlt man nicht mit, weil die ist ja schon da.
Ja.
Die wird ja praktisch nur
provoziert.
Die wird ja nur provoziert durch das Gewicht. Ne? Die Gravitation ist im Prinzip, gibt's ja frei Haus auf der Erde.
Ja.
Was denkt ihr denn, was man dafür so löhnen muss?
Naja, also 30 Euro werden es schon sein.
Darf ich eine Vermutung anstellen? Ich glaube, die kostet, das meine ich jetzt ernst, 129 Euro. Was kostet sie in echt?
Also, wenn du mich
das ist so ein typischer Preis, den ich mir vorstelle.
Pass auf, ich bin wirklich ein extremst guter Preisschätzer. Das ist wirklich was ich sehr, sehr gut kann. Du kannst mich auch fragen und die Zuhörerinnen können es dann nochmal nachprüfen. Ich kann dir zu allem einen sehr guten Preis sagen. Sogar zu dem fiesen Kaffee, den du hier gerade trinkst, um mich zu provozieren, dazu später mehr.
Den habe ich beim NP Edeka, also beim Billig Edeka gekauft. Der ist günstiger, als du denkst.
Ja, sage ich dir auch gleich den Preis. Ich sage, diese Decke kostet 209 Euro.
Ja, es ist schon nah dran, eher so die Region, ja.
Und was heißt
mehr?
Die Region? Aber
mehr.
Es ist wesentlich mehr.
Mehr.
Nee, was ist euch denn gesunder Schlafwert? Das muss man doch fragen.
30 Euro. Nee, was kostet jetzt die Scheißdecke?
Ich hab's vergessen.
Jetzt sagt, was sie kostet.
Ja, die hat schon.
Was kostet die? Die ist ja individuell offenbar auch mit dem Gewicht.
Nichts individuell. Du
steht da dein Name drauf?
Nee.
Eingesteckt.
Was kostet die Decke?
Sie ist zu teuer, damit die Katzen sie verwenden.
Sag es jetzt, dass die Leute dich unsympathisch finden, für wie viel Geld du da eine scheiß Decke kaufst.
Sie hat mehr als 150 Euro gekostet.
Was hat die genau gekostet?
Weiß ich nicht mehr.
Weißt du ganz genau.
So, nächstes Thema.
Also
was mit deinem Kaffee?
Ich glaube, jetzt für alle Zuschauer, die sagen, das ist mir zu viel Geld, würde ich empfehlen, dass man auch mit dem billigsten Fusel eine gewisse Bettschwere erreichen kann.
Ist aber nicht gesund.
Ja.
Es war ja im Grunde ein Geschenk an meine Mutter, den ich nur mal vorher ausprobiert.
Und dafür kann er mir nichts teuer genug sein.
Genau, dann haben nur die Katze einmal draufgemacht und dann kriegt schon die Mama.
Ja.
Klaas, willst du mich provozieren mit diesem Kaffee, in Anführungsstrichen?
Wieso?
Das ist vom wirklich praktisch vom Kaffeeshop-Discounter.
Entschuldigung. Ich habe vergessen.
Richtig fiese, süße
Ich habe vergessen, dass Kaffee immer nach Katzenpisse riechen muss. Sonst magst du den ja nicht. Das habe ich vergessen. Entschuldigung.
Das war eine Frechheit.
Naja, gestern zum Beispiel waren wir bei einem Dreh.
Oh, das erzählst du nicht.
Doch. Da waren wir bei einem Dreh und da habe ich ihm vorher schon gesagt, wir müssen da jetzt ewig warten, weil das jetzt 1000 Jahre dauert, bis alles fertig ist.
Weil Klaas arbeitet mich gerade in die Kunst des Drehens vor der Kamera ein.
Ja.
Weil ich habe ja jahrzehntelang hinter der Kamera irgendwas gefriemelt und jetzt lerne ich ja auch das andere mal kennen.
Das, was er schon mal gesagt hat, dass sie da keine Verbesserungsvorschläge machen,
zum Beispiel,
damit der Dreh nicht übermäßig lange dauert.
Genau, das nicht machen.
Ja. Nee, es geht jetzt aber auch ein bisschen eigentlich, das kannst du ruhig mal erzählen, bevor wir jetzt tatsächlich zum
Kaffee kommen.
Ja, also erzähl ruhig mal die Empathie.
Ja, das stimmt.
Die du mittlerweile hast.
Ja.
Die er auch manchmal schon hatte, weil er ja auch ab und zu mal drehen muss, aber er vergisst das immer schnell wieder. Du bist jetzt mehr noch in meinem Bereich. Also, um kurz den Zuschauern zu sagen, ich bin normalerweise immer der Typ vor der Kamera und ich mache individuelle Erfahrungen. Ich mache Erfahrungen und niemand kann so richtig nachvollziehen, warum ich mich manchmal so oder so aufführe oder mich über dies oder jenes beschwere.
Warum du da auch mal kritisch
drauf guckst. Ich manchmal kritisch bin und was hängen bleibt, ist immer
der Arsch.
Der Arsch hat sich wieder aufgeregt, macht Stress, reißt am Ende alles an sich, damit es möglichst eine halbe Stunde länger geht und schlechter wird.
Ja.
So, das ist so ein bisschen der Ruf, der einem dann so hinterher schallt.
Ja.
Jetzt ist aber so, dass Jakob ab und zu mal vor die Kamera muss. Das heißt, er sitzt bei mir auf meiner Bank. Ja, und sitzt neben mir und ich führe ihn so durch wie so ein Vater seinen Sohn und sag, siehst du, kannst du dich noch erinnern, als ich vor 5 Jahren so ausgeflippt bin? Das war deswegen. Und guck mal, und jetzt werde ich dir mal sagen, was in der nächsten Stunde passiert, nämlich nichts. so, und dann sage ich dir, was um 14:45 ist, da wird es auf einmal ganz hektisch. Ne? Und er sagt, woher willst du das denn alles wissen? Sag ich, Erfahrung, mein Sohn. Erfahrung.
So. Es war wirklich so. Er hat gesagt, wir gehen jetzt in das Studio, das ist erstmal schön, da kannst du dich freuen, weil da scheint ein bisschen die Sonne durch. Und da gibt's ein gemütliches Sofa, weil wir sind hier jetzt völlig unnütz, 2 Stunden zu früh. Das ergibt sich aber erst im Laufe des Nachmittags, das können wir jetzt praktisch noch nicht wissen, ich sage dir das nur aus der Erfahrung raus, dass wir jetzt völlig unnütz, wir könnten in der Zeit was arbeiten, aber wir sitzen jetzt hier und wir müssen das Beste draus machen. So, aber die haben ein schönes Sofa und eine gute Kaffeemaschine, da kann sich schon mal drauf freuen. Da haben wir uns da hingesetzt, dann hat er gesagt, guck mal, da vorne, da sägen sie jetzt das noch, was wir gleich brauchen. Also das ist jetzt gar nicht fertig, wie gedacht, sondern die sägen das erst. Und da möchte ich einfach mal die Aufmerksamkeit drauf lenken, dass sie das noch am Sägen sind. So. Und du weißt ja auch, das ist so, wir haben jetzt eben eine halbe Stunde gedreht und dann haben wir ja auch erstmal Mittagspause gemacht. Und ich denke, auch hier wird so ein leichter Verzug entstanden sein durchaus, ne? Weil man erst halb 30 Minuten arbeitet, 1 Stunde Mittagspause, dann ist so ein Plan von einem Tag immer schwer durchhaltbar. So, und das hat er mir alles nett erzählt. Ich möchte mich aber einer Wertung davon nicht befleißigen, weil...
Aber hat es gestimmt.
Das will ich jetzt nicht sagen, weil ich mit meinen lieben Kollegen aus der Redaktion tagtäglich eng zusammenarbeite, auch mit meinen lieben Kollegen aus der Produktion. Und ich
vor
denke,
allen den lieben Kollegen aus der Requisite.
Und ich denke, dass sie...
Laubsägen-Wattes.
Ich denke, dass sie absolut ihr Allerbestes immer tun.
Aber sag mal,
meinen tollen Dreh zu
sowas sägen und so, das macht man doch... Also wäre es da nicht sinnvoller, man sägt das und macht das und bereitet alles vor und dann holt man euch dazu? Und dann
er hat vollkommen recht, das muss man jetzt alles gar nicht beurteilen. Man muss auch sagen, das sind in sich verzahnte Dynamiken, wo das habe ich gestern nämlich übrigens der Vollständigkeit halber auch sagen, es ist keiner schuld. Es ist eine Gesamtdynamik, die sich gegenseitig auf den Füßen steht. So, und das dafür kann erstmal keiner was, weil jeder in seinem Bereich das schon, so, wenn du wirklich auf Fehlersuche gingest, gibt es für alles eine gute Erklärung. Das ist ja immer so.
Und warum man noch 3 Zigaretten rauchen muss, wenn alles fertig ist. Das finde ich immer so ein bisschen, da denke ich dann auch, man kann jederzeit rauchen, aber ist es der richtige Moment, wenn wir jetzt das mal drehen können endlich, ob man dann jetzt nochmal so zufrieden was wegrauchen muss?
Ja gut, ist egal, aber was ich nur sagen will ist, und dann habe ich auch gesagt, es kann niemand was führen, es ist eben so und man muss auch die Lässigkeit, muss man dann auch mitbringen, dass man das im Prinzip, es ist auch ein Teil des Jobs einfach zu sagen, so sei es, Fatalismus, ja, so sei es. Und das wollte ich einfach nur, ja komm, ein bisschen, und dann gibt es die Momente, wo dann zusätzlich noch irgendetwas dazukommt, zu dem, was ich gerade beschrieben habe. Und dann darf man auch ruhig mal sagen, Mensch Leute, was ist denn hier los, ja? Ohne, dass man dann 2 Wochen später immer noch als das Arschloch, der mit zu wenig Zeit zum Dreh kommt, dann alle nervt und dann schlecht gelaunt wieder geht und da am besten noch umsonst Kaffee getrunken hat. So, das ist ja das, was man über einen dann erzählt wird, ne? Und das wird nur über einen erzählt, weil man Moderator ist. Und weil man als Moderator per se im Verdacht steht.
Das stimmt.
Ja. Per se im Verdacht steht, schrullig zu sein. Aber ich
sage, weil es auch viele gibt, die genau solche Arschlöcher sind.
Kann ja sein. Aber in dieser Firma, und ich weiß nicht, ob...
Grüße nach Köln.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir hier in der Firma was falsch gemacht haben oder was richtig gemacht haben. Das kann ich nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, wer. Aber...
Was richtig?
Unsere Mitarbeiter sind schrulliger als die Moderatoren.
Das stimmt.
Und es ist wirklich so. Wir haben, wenn einer hier die Bodenhaftung verliert, also es gibt Leute, die sich für teilweise 200 Euro 8 Kilo schwere Decken kaufen müssen, damit sie die Bodenhaftung nicht verlieren.
Für die Mama.
So. Naja, das wollte ich sagen. Und dann haben wir einen schönen Tag und dann ist es genauso gekommen. Wir saßen dann also da mehrere Stunden und haben
haben uns gefreut,
dass es gleich losgeht.
Ja, was man auch sagen muss, Klaas, das zeigen wir zwar erst in 2 Wochen, aber wir haben ein erstaunliches Experiment.
So, da wollte ich nämlich auch nochmal nachfragen.
Ja, okay, das machen wir gleich. So, auf jeden Fall kam dann irgendwann, so wie ich das vorausgesehen habe, wie beim und täglich grüßt das Murmeltier, kam irgendwann der Mann rein und sagte, wollt ihr einen Kaffee? Und ich habe gesagt, siehste.
Was wir dann gemacht haben, das hat mir auch Spaß gemacht, das haben wir nicht beide intuitiv gemacht, obwohl wir eigentlich nur darauf gewartet haben, dass endlich der Mann kommt, der diese Maschine bedienen kann, haben wir uns dann überrascht gegeben, ob das Zustand. Das heißt, er hat gesagt, na, wollt ihr einen Kaffee? Und dann gesagt, ist es denn möglich? Und hat gesagt, ja, klar, ich mache euch einen Kaffee. Ja, dann würden wir einen nehmen. Haben wir beide dieses Schauspiel aufgeführt.
Und wann wurde es hektisch dann?
Ja, immer zum Schluss, irgendwann, weil ich dann weg will und so, ne? Also irgendwann, wenn es dunkel wird, ne? Also irgendwann sagt er gerade so im Winter, sagt er auch der liebe Gott dann irgendwann, nur hab da genug gedreht. Jetzt mach ich das Licht aus. Licht.
Ja, Hölle, ey.
Ja, und der Kaffee war nicht so.
Ja, aber wir haben an dem Tag dann doch nochmal was herausgefunden. Wie gesagt, in 2 Wochen wird das Ergebnis präsentiert. Wir haben einen kleinen Test gemacht. Mit allem, was im Alltag einem eigentlich zur Verfügung steht, haben wir probiert. Unter aktuellen Bedingungen, die ja nun sehr anders sind im letzten Jahr, haben wir einfach geguckt, wie kann man den Alltag und vielleicht auch so den so persönlichen Luxus und auch an bestimmten Dingen, wie kann man das verbessern mit allem, was noch da ist. Also mehr kann ich eigentlich
nicht. Es hat mit Reisen zu tun.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Es hört sich an, als würdet ihr so eine Lockdown-Studie, als hättet ihr sowas durchgeführt oder so. Ein wissenschaftliches Experiment. Auch. Folgendes hat sich zugetragen.
Na, Moment, ist
ich komm ins Büro und
verrätst das nicht.
Du verrätst.
Aus deinem Büro, rumpelst und machst und klappert und ein Lockdown. So.
Ja, es war lauter.
Und dann halt dein Maul, Schmitti. Wir wollen das in 2 Wochen erst.
Dann gucke ich durch die Glastür und dann sehe ich da Klaas rumhantieren mit einem riesigen Paket.
Ja, das stimmt.
Mit einem riesigen Paket.
Ja.
Und dann habe ich es gewagt, mal anzuklopfen. Und ich bin ja dumm genug. Also man muss ja mit jedem Schwachsinn schon rechnen, wenn man hier ins Büro reinkommt. Mhm. Und dann gucke ich da und dann frage ich noch nach, was macht ihr denn mehr eigentlich?
Arbeiten.
In dem Moment wurde mir klar, das willst du gar nicht wissen, was die da machen. Ihr habt da nämlich diesen Dreh gemacht. Da stehen 5 Leute wie die Orgelpfeifen da mit ihren Kameras. Und ihr hieft ein Paket an mir vorbei.
Das war sauschwer.
Und lauft so Richtung Fenster und ab da fängt das Spoilern an. Ich möchte nur wissen, sagt mir nur eins, hat das geklappt, was ihr euch vorgenommen habt?
Das also, ist doch genau etwas, was die Zuschauer erstmal, den Weg müssen noch die Zuschauer gehen. Was mal, wir hatten, du hattest ein Paket, Klaas.
Also darf ich kurz sagen, um die Frage so ein bisschen was einzuschieben. Also, also es gibt ein großes Ergebnis, das muss schon auch da noch mal 2 Wochen warten, bis man sagt, was ist dabei rausgekommen. Aber ich kann sagen, dass bei der Sache, die du gerade beschrieben hast, auf dem Weg zum Fenster, ne, was da so kam, das war ein bisschen blöd, weil ausgerechnet da unten so ein Elektroroller geparkt war.
Vorführeffekt. Weil du auch da warst, Schmidt, ist da was schief
gemacht. So richtig draufgeknallt ist so am Kopf vorbei.
Am Kopf von
Das klingt ja schon dumm, irgendwas am helligsten Tag einfach
aber
aus dem vierten Stock
raus. Aber
es hat
sich ja keiner verletzt.
Die Frage ist, also die ganze Aktion, ihr habt versucht mir zu erklären, so ein bisschen, was ihr da vorhabt.
Ja.
Es ist vollkommen klar, dass es Riesenschwachsinn ist.
Na.
Ja. Also noch eine Frage, habt ihr euren Kollegen Daniel Rauleder, konntet ihr...
Für alle Zuschauer vielleicht kurzer Einschub, das ist der alles ist scheiße Rauli von der Weinmesse.
Genau, ist ein lieber Kollege von uns.
Es steht der Verdacht im Raum, dass er euren Schwachsinn zugestimmt hat, weil er viel Geld gekriegt hat von einem von euch.
Ja, das ist auch
Habt ihr den bestochen?
Nein, einfach Schmidti, jetzt reicht mir mit der, wie du uns hier wieder in so eine schmuddelige, unseriöse Ecke. Also, es gibt große Verbrauchermagazine, Wieso, Galileo, die testen Sachen.
Marktinvestigativ.
So, und das findet Klaas erstmal super und gut und sagt, Leute, auch wir bei Late Night Berlin können Sachen testen und mit einem neuen Ansatz und natürlich innovativer. Natürlich testen wir nicht wieder ein Waschmittel oder eine Matratze. Wir testen Sachen, die noch nie zuvor ein Mensch getestet hat. Es geht bei diesem Beitrag um alternative Fortbewegungsmittel. Und da brauchte Klaas Kollegen, die helfen, das mal zu testen. Und da ist es auch nur dem unendlichen Mut von Kollegen Rauleder zu verdanken und 300 Euro, dass wir ihn da überzeugen konnten, hier mal, sagen wir mal, die ausgelatschten Pfade zu verlassen.
Wann kommt das?
In 2 Wochen kommt das.
Ja, so.
Und deswegen, am Ende war ich erstaunt.
Das ist ja auch langweilig.
Am Ende war ich erstaunt, Klaas. Ich war recht erstaunt.
Auch unbeteiligte Leute waren auch erstaunt.
Ja.
Und Daniel war auch erstaunt, für was er gehalten wurde. Na, ist egal. So, also das kommt alles dann, wenn es soweit ist. Das war dann am Ende nur noch sehr, sehr, sehr witzig. Ich habe mir wirklich...
Naja, es war schon noch unangenehm.
Ganz am Ende war es sehr witzig.
Es ist auch nicht alles nach Plan gelaufen.
So.
Dein Plan war schon gut. Ich will dich da auch nicht kritisieren für den Plan.
Ja.
Aber sagen wir mal so, da war nicht alles bedacht.
Ja, jede Minute, die ich davon mitgekriegt habe, war unangenehm, hat keinen Sinn gemacht, war einfach Schwachsinn und ihr.
Oh, manchmal, aber jetzt mal grundsätzlich, weg von diesem konkreten Dreh jetzt, weil die Leute werden es ja dann erst sehen und so. Dass du, wo ich auch manchmal immer so denke, dann kommst du da rein, ne? Quatscht uns da voll, jetzt will ich, das hat mit dem Dreh jetzt gar nichts zu tun, ne? Wo ich dann auch denke, komm, geh bei deine Excel-Tabellen, Alter. Lass mich in Ruhe. geh in dein Büro und besprich da irgendwas, mach irgendwelche sinnlosen Meetings mit irgendwelchen anderen Arschlöchern, die nicht arbeiten. Und lass uns doch in Ruhe jetzt mal die Arbeit machen, weißt du? Wir stehen da am Fließband und kloppen da die Beiträge zusammen. Und du kommst da rein wie einer, der das letzte Mal vor 10 Jahren Kontakt hatte zur echten Arbeitswelt und sagst, hier, da fehlt eine Schraube. Und man denkt, ja, ist in Ordnung, wäre uns schon aufgefallen. Mittlerweile wird hier anders produziert als noch zu deinen Zeiten, ne?
So. Ja, lassen wir die Zuschauer mal entscheiden, wenn sie das Werk sehen, wie sinnvoll das Ganze war.
Finde ich auch. So, ansonsten habe ich ein Wort, da muss man jetzt aufpassen, dass das jetzt wirklich nicht in den Sprachgebrauch erst übergeht. Oh, oh. Also da ist es wirklich jetzt, I know there's no glory in prevention, aber ich möchte jetzt, bevor es eigentlich soweit ist, möchte ich jetzt einschreiten, bevor ein Wort den Weg in unseren Sprachgebrauch findet, unseren Wortschatz. Und er bekommt gerade eigentlich wie ein trojanisches Pferd, kommt dieses Wort gerade in den Wortschatz hinein, weil es gerade auf so einer ironischen Meta-Internet-Twitter-Gegenwarts-Coolness-Surf-Welle reitet. Und das ist ja noch schlimmer. Also, dass man irgendwie so ein bisschen akzeptiert, dass es ein ganz ekliges Wort ist, was aber gerade so durch die Hintertür reingeschoben wird und irgendwann merkt man nicht mehr, wieso es eigentlich da ist und dann sagt man es halt. Und das ist das Wort die Impfe. Die Impfe, hast du auch mitgekriegt, ne? Es wird jetzt mittlerweile immer gesagt, los, Merkel, gib die Impfe. Ich will nur die Impfe, dann bin ich zufrieden. Ja. Einmal die Impfe in den Arm. Wo bleibt meine Impfe? So, das wird jetzt so bewusst als
witzig so, ne?
Ja, aber auch bewusst als eigentlich unästhetisches Wort so hineingebracht, aber wie das immer so ist, man gewöhnt sich zu schnell an Worte und Worte steuern unser Handeln, Begrifflichkeiten steuern unsere Gesellschaft und ich möchte nicht, dass das Wort Impfe irgendwann völlig unwidersprochen, weißt du, dann so Leute, die sich dann mit dem Ursprung von manchen Entwicklungen auch erst viel zu spät auseinandersetzen und dann ist das dann hier so Wort des Jahres und so, dann hast du den ganzen Ärger damit. Dann ist dann einer bei Jauch am Ende des Jahres und sagt, wie er drauf gekommen ist, Impfe.
Oh, wie Steffen Halaschka sagt das Wort irgendwann.
Oh, das kann ich mir das gut
müssen
vorstellen.
Wir davor müssen wir das irgendwie eindämmen, ne?
Ja, definitiv.
Ja.
Aber was macht denn dein RBB? Du hast ja letzte Woche aufgerufen, also du hast ja nochmal einen Versuch gestartet, hast du den Telefonhörer in die Hand genommen.
Ich wollte ins Gespräch kommen.
Genau, und hast da nochmal drauf hingewiesen, dass du ja gerne hier die Straßen da kommentieren würdest in Berlin, ne?
Ja, ich möchte gern einer von den prominenten Berlinern sein, die im Grunde das große Privileg genießen, in einer sogenannten Greenbox bei den 150 oder 30 besten Straßenplätzen, S-Bahn-Stationen, das zu kommentieren, das anzureichern mit persönlichen Anekdoten und guten Beobachtungen. Das ist mein, als geborener Berliner, mein einziger Traum. So, da habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen, genau, in diesem Podcast.
Ja, da hast du nochmal angerufen.
Nee, Moment, vor Wochen hat sich erstmal jemand gemeldet, hat gesagt, ja, super, toll, klasse, Sie könnten die schönsten Straßen, die schönsten S-Bahn-Stationen da abklimpern. Da habe ich gesagt, super, aber es meldet sich nochmal jemand, um das dann auch einzutüten. Und das ist jetzt seit Wochen her, dann haben wir letzte Woche, habe ich gesagt, so Leute, wie sieht's aus? Und habe hier im Podcast da auch nochmal nachgefragt, habe, finde ich, auch geschickt nochmal so eingewoben, eine kleine Straßenbeobachtung. Und das lief dann alles ganz okay, finde ich. Aber guckst du jetzt so kritisch, Glas?
Nee, ich frage mich nur, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist. Also ich will da jetzt dem RBB jetzt...
Nee, ich will nur sagen, was ist der Stand?
Ich will dem RBB jetzt keine Angst machen. Ich möchte aber nur sagen, dass wenn ich jetzt gleich den Eindruck bekomme, hier wird,
so, genau.
Hier wird bewusst Zeit geschunden...
Mit meinen Gefühlen auch gespielt.
Mit den Gefühlen gespielt.
RBB ghostet dich.
So, darauf will ich hinaus. Also, Klaas, schön, dass du es hier schon einleitend sagst. Also, der Stand ist folgender, dass ich ja auch am Ende der letzten Folge oder irgendwann in der letzten Folge habe ich dann mich auch ein bisschen auch dazu hinreißen lassen, auch ein klares, ja, also ich habe schon auch ein Ultimatum gestellt. Also es war so ein bisschen wie bei 96 Stunden oder auch 24. Ich habe schon klar gesagt, also wir haben jetzt eine Woche Zeit und dann hat der RBB sich zu melden. So, jetzt ist das Ultimatum abgelaufen.
Ja.
Und ich habe auch gesagt, dass wir, oder ich bin da in ganz unbequemen Position, weil ich muss jetzt den Druck erhöhen.
Das war wie die Kuba-Krise für dich.
Es hat sich keiner gemeldet.
Das heißt, wir und auch da nochmal in aller Seriosität und auch in aller Verhältnismäßigkeit werden wir, jetzt nach einem, und das muss man ja auch sagen, laut ausgesprochenem, öffentlich hörbarem Ultimatum, muss man jetzt mal überlegen, sage ich ganz bewusst auch sachlich, muss man jetzt überlegen, was machen wir jetzt als nächstes so, ne? Also wo zum Beispiel auf welche Flanke ist nicht ganz so fest geschlossen, bei einem Traditionssender möchte ich es jetzt mal nennen, mit dem RBB, welche Flanke ist da vielleicht ein bisschen weicher als jetzt bei uns zum Beispiel? Stichwort Internet, neue Medien, Social Media. Gibt es
Meinst du, unsere ZuhörerInnen könnten mich da unterstützen, Klaas?
Ich habe einfach den Eindruck, dass man gerade in so einem Kafkaesken Gebilde wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man gar nicht genau weiß, ist das ein Eingang oder ein Ausgang, vor dem man da gerade steht, und es ist irgendwie eine Maschine, die man nicht sofort versteht. Ja. Teilweise ist man untereinander im Haus, glaube 3000 Mitarbeiter sind es, auch nicht so gut vernetzt, als dass man jetzt tatsächlich immer eine Information konsequent durchreicht zu dem, der sie braucht und so weiter. Mhm. Und wenn wir jetzt, wie so die kleinen Mainzelmännchen der Kommunikation, mithelfen können.
Dass Infos, mein Wunsch Gehör findet. Darum geht's ja nur.
Es geht wirklich einfach nur darum, die Info, dass
ich bin bereit.
Jakob Lund immer noch nicht angerufen wurde für diese Straßensendung da, dass man die Info jetzt erstmal pro forma zu jedem trägt, der irgendwie auch im weitesten Sinne oder auch Familienangehörige von RBB-Mitarbeitern, dass man also jetzt wirklich zu 100% weiß,
ich bin bereit.
Es hat jeder mal gehört. Und wenn das jetzt, also wenn jetzt alle komplett informiert sind beim RBB, dass hier ein Anruf aussteht, finde ich, reden wir auf einer anderen Grundlage.
Ja, würde mich da sehr freuen, wenn ihr einfach nur das wirklich, wie Klaas das gerade gesagt hat, mir helft, dass der RBB von meinem großen Herzenswunsch hört. Ich habe nur einen Herzenswunsch. Ich will auch wirklich nicht viel. Ich erwarte ja nichts mehr im Leben. Ich habe da abgeschlossen seit Jahrzehnten. Aber ich habe da nur einen letzten Herzenswunsch. Ich möchte beim RBB kommentieren, was mir zu den Straßen einfällt. Kinder, nur helft mir doch dabei. Und es reicht mir auch insofern langsam, also wenn der RBB mich nicht will, dann muss der WDR jetzt da eingreifen oder NDR.
So weit sind wir noch nicht.
Und jetzt eine Sache noch, klar.
Wir machen im föderalen ARD-System machen wir eine Sendestation nach der anderen
kaputt. Ruf mich an, wenn wir eine Schmutzkampagne gegen den RBB starten.
Ja, das machen wir. Also
ich bin schon
Diffamierung, ich bin am Start.
Ich habe schon eine Standleitung zu Cambridge Analytica.
Ja.
Wir also, können Targeted Informations rausballern und genau sagen, also weil wirklich, es braucht, um beim RBB den richtigen Ansprechpartner zu finden, braucht es nichts weniger als Targeted Information. Ja, also du brauchst wirklich eigentlich eine komplette Intelligenzabteilung irgendwo, die mit allen teilweise auch illegal zur Verfügung stehenden Informationen arbeiten muss, um herauszufinden, welcher Mitarbeiter zuständig ist für eine gewisse Sache.
Also ich möchte auch nochmal sagen, dass die Leute es nicht missverstehen. Ich bin großer Fan des RBB. Ich gucke gern ZIP. Ich gucke gern die Abendschau. Ich gucke gern Ab ins Beet. Alles gucke ich gerne. Ich glaube, Ab ins Beet ist nicht beim RBB.
Nee, ist beim Box. Nichts.
Aber es gucke ich alles sehr gerne, was der RBB zu bieten hat, bin ein großer Fan und möchte da jetzt einfach Teil dieser Sendung sein. Und wenn wir jetzt nochmal einen kleinen Ausblick wagen, was könnte noch passieren? Also jetzt freuen wir uns erstmal über eure Unterstützung mit meinem Herzenswunsch. Und diesen Podcast hört auch manchmal ProSieben-Chef Dani Rose, man hört auch manchmal hier rein, um zu überprüfen, ob das noch alles seine Richtigkeit hat hier. Und Daniel, wenn du mich jetzt hörst, vielleicht lässt du einfach schon mal den Gedanken in deinen Kopf, wie das wäre, wenn wir mal so ein dreistündiges Special machen. Mhm. An irgendeinem Tag in der Woche, wo ich einfach noch mal auf ProSieben deutlich machen kann, wie wichtig mir das mit dem RBB ist.
Am Montagabend, ich sehe das am Montagabend.
Ja, Montagabend, da ist Platz für Experimente.
Für Innovation.
Ja, für Innovation. So.
Innovation, ja.
Super.
Und Daniel, also nicht, dass es jetzt schon ein fertiges Showkonzept ist, aber im Grunde ist der Sendung...
Aber es ist doch fertig, du erzählst über Straßennamen. Können
nein!
Auch, nein, es geht erstmal
um
nur
Druck Sendung, um, auf den RBB.
Der Druck! Ganz unbequem. So.
Ich möchte das ist nur die Nerv-Sendung, die Build-Up-Show.
Genau, das ist so wie der Countdown zum RBB. Also,
ich dachte, du willst die Straßennamen
da. Nein, das ist Schritt 7. Das mache ich nur am Samstagabend.
Da schon Schlimmeres.
Das mache ich nur Samstagabend.
Die Einschlafshow.
Ja, das große Kipprollfall.
Jetzt mach doch nicht mit den Daniel sauber, wo ich was von dem will, Leute. Das ist nochmal ganz unruhig.
Also eine Diffamierungsshow willst du da.
Also mal Schmitti, also diese ganz unbequemen Begriffe. Also ich möchte einfach nochmal eine Fläche nutzen, die wir vielleicht auch gemeinsam dann da bestellen könnten, um dem RBB nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein junger Mann ist mit Vision und einem Wunsch.
Ja.
So.
Drei Stunden in den Dreck ziehen vom RBB.
Von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr auf ProSieben.
Ja.
Am Montagabend würde ich das gerne nochmal dann in Erinnerung rufen.
Ein Spezial.
Also ich glaube, also...
Aber dazu muss es ja nicht kommen, ne?
Unsere Haltung ist klar
einfach geworden. Anrufen.
Unsere Haltung ist einfach klar geworden. Wir haben vor, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wenn es sein muss. Und ja, das wollen wir einfach nur sagen zu unserer Unberechenbarkeit, lieber Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wir haben hier die Atomcodes und wir tippen die auch ein.
So ist es. Mittlerweile kann man noch mal mehr eine Lanze brechen für AstraZeneca. Ich habe gehört, der Dalai Lama hat es auch gekriegt.
Ach.
Und wisst ihr, wer noch?
Wer?
Meine Mutter.
Nee.
Ernsthaft?
Ja. Meine Mutter arbeitet ja im Pflegebereich, wie ich ja vielleicht das ein oder andere Mal schon erzählt habe. Also meine Mutter ist eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester und hat aber jetzt jahrzehntelang in verschiedensten Funktionen immer noch und arbeitet immer noch bei einem Pflegedienst, also hat Kontakt mit Patienten und ist deswegen auch, wurden sie vergessen.
Ah, echt?
Ja, wurden erstmal vergessen und irgendwann sind sie später drauf gekommen und gesagt, huch, die wollen wir auch noch impfen. Und und sie hat das jetzt bekommen. Und hat auch keinerlei Beschwerden, aber...
Also hat sie schon beide Impfungen bekommen?
Nee, eine jetzt erst. Okay. Ja, aber immerhin, ne?
Ja, klar.
Ja, also meine Mutter und der Dalai Lama.
Ja.
Ja. Das ist so.
Ja, ist gut, ja.
Ja, die haben beide, ist doch irre, dass meine Mutter und der Dalai Lama dasselbe Zeug gekriegt haben.
Hätte man nie gedacht, dass die mal dasselbe durchmachen müssen.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja.
Ich dachte auch irgendwann mal, also wie überhaupt, in was für ein Verhältnis teilweise Leute zueinander, also zu meiner Mutter stehen, habe ich ja öfter schon gedacht. Ich dachte irgendwann mal, vor ein paar Jahren dachte ich so, ist mir so der Gedanke gekommen, dachte ich, krass, meine Mutter hat mehr Kohle als Boris Becker. Hätte man so nicht gedacht, ne? Also so, jetzt so Wimbledon 17 Jahre Nasenpopel, ne? Pokal in die Höhe gerissen. Und wenn man einfach nur so die Info hätte, ohne Begleitnews, ja, ohne jetzt den ganzen Artikel, einfach nur so, meine Mutter hat mehr Geld als Boris. Und dann hätte man sich so aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart des 17-jährigen Boris Beckers, hätte man überlegen müssen, was läuft jetzt so, ne? Was passiert? Wird sie so eine Art, also werden wir so eine Art Kardashians und meine Mutter wird wie die Kardashian-Mutter auch so, weißt du, so mitreich irgendwie und operiert sich und so und überholt ihn praktisch noch in seinem absoluten Supererfolg. Also wer übertrumpft da wen, warum und wer schmiert ab?
Ja.
Wenn man das nicht gewusst hätte, aber es war irgendwann die Wahrheit. Das ist sowieso übrigens eine Zeit, wo man teilweise Nachrichten auch so sieht, wo man denkt, wenn du jetzt vom Jahr 2017 in die Zukunft geschickt würdest, du würdest ja gar nicht mehr die Nachricht nicht mal im Ansatz mehr kapieren. Nicht mal mehr, also, und ich sage 2017, das war so, da war schon Donald Trump und so, das ist alles schon passiert, das ist schon Brexit und so, das ist alles schon schiefgelaufen, ja. Und trotzdem steht dann auf einmal so da, das Bundeskanzleramt trifft sich mit Smudo wegen
einer App.
Wegen der App, die uns das Leben rettet.
Ja.
Eine App rettet uns das Leben, die Bundesregierung trifft sich mit Smudo.
Ja.
Also, wenn man Smudo kennt, weiß man, der hätte uns auch ohne eine Pandemie wahrscheinlich das Leben retten können, weil er einfach schlau ist, ja?
Das stimmt.
Smudo ist wahrscheinlich einer der intelligentesten Leute, die man im Popzirkus überhaupt so treffen kann. Und das zeigt sich eigentlich in allem. Er interessiert sich für ganz viele verschiedene Dinge und ich vertraue dem sofort. Und wenn der zur Wahl stünde, ich würde ihn sofort auch als Bundeskanzler wählen.
Aber wären die nicht mal was für LNB?
Elena Berlin.
Ja.
Ach so, ja, stimmt, die kommen.
Teufel!
Sehr gut.
Du Teufel!
Also, was
wir sagen, freuen nicht uns auf Smudo und Michi Beck am Dienstagabend 23.35 Uhr direkt nach Red Compact.
Mit einem Paso Doble. die kommen, genau. Smudo und Michi kommen am Montag zu Lennart Benning. Genau, dann reden wir ein bisschen drüber.
Genau, wollen wir nicht vorgreifen, ne?
Ja, ich habe tatsächlich, wir haben letztens zusammen auch was gedreht und so und dann war er tatsächlich, aber das ist so toll, ne, wie er das so auch miteinander kombiniert, weil ich gerade gesagt habe, er ist so in allem, was er macht, einfach intelligent. Der interessiert sich halt auch für Spaß und so und dann haben wir uns getroffen, haben dann was Lustiges gedreht und so, aber vorher und nachher hat er sich eben um die Weiterentwicklung dieser App und dann eben auch um alle weiteren Schritte, die man so machen muss, um es zu den Leuten zu bringen, die das letztendlich zu verantworten haben, wie mit sowas umgegangen wird und so. Dann hat er davor und danach eben sich eben darum gekümmert. Und das aber mit einer Lässigkeit, mit einer Ausgeschlafenheit, die ich mir manchmal wünschen würde, wenn man so den so das Gefühl hat, die jetzt schon in verantwortungsvollen Positionen sitzen, ich spreche mit die, meine ich die Ministerpräsidenten, die sind auf, die können nicht mehr. Also wenn ich jetzt so ein Winfried Kretschmann, wenn ich den irgendwo sehe, und damit ist jetzt keine inhaltliche Wertung, ja, ne? Aber auch so ein Haseloff und so. Wenn man denkt, die müssen einfach einmal eine Nacht pennen. Die sehen einfach übernächtig aus. Die sehen aus wie Thomas de Maizière in seinen letzten Stunden als Innenminister, wo man das Gefühl hat, fahr eine Woche auf Kur. Geh mal, schlaf dich aus, mach die blickdichten Vorhänge zu. Komm, einfach mal gar nichts, trink eine ganze Flasche Wasser, iss drei Orangen und noch eine Banane hinterher und dann wird's dir wieder gut gehen, Thomas. Ne? So denkt man auch mit Winfried Kretschmann. Es sind einfach nur noch so nervöse, fahrige, dünnhäutige Männer, die bei Lanz, wenn er nur sagt, ja, heute ist Winfried Kretschmann zu Gast, rastet er aus und sagt, wie was, ich bin zu Gast. Weil die einfach gar nicht mehr können. Die haben nicht mehr das, was man als Politiker immer braucht, was ich auch ganz oft, muss ich sagen, total bewundere, was natürlich Angela Merkel perfektioniert hat. Die
innere
absolute
Ruhe.
Innere Ruhe und Teflonhaftigkeit. Mhm. Ob es nun wirklich innere oder nur nach außen dargestellte Ruhe ist, ist ja erstmal wurscht. Ja. Es gibt bestimmt auch Momente, wo es wichtig ist, hinter geschlossenen Türen, dass mal knallt. Ne? Aber nach außen hin darf man sich natürlich nicht so provozieren lassen. Aber man hat jetzt das Gefühl, nicht nur die Bevölkerung wird langsam müde im Tragen dieser Situation, sondern eben auch, und es zeigt sich dann natürlich auch an Ergebnissen solcher Ministerpräsidentenkonferenzen, die sind am Ende ihrer Geduld, und das hat auch einfach was mit, glaube ich, persönlicher Belastungsgrenze zu tun. Und ich würde einfach Winfried Kretschmann und Haseloff jetzt mal beispielhaft für alle anderen, die sie auch mal hinlegen müssen, dürfen das natürlich auch mal machen, den würde ich jetzt einfach eine Nickerchenpflicht.
Oh, sehr gut.
Würde ich den empfehlen, so ähnlich wie das nämlich zum Beispiel auch Professor Karl Lauterbach macht. Der hat jetzt gesagt, Pandemie hin oder her, ich spiele Tischtennis jetzt wieder.
Super. Aha. Am Brüsseler Platz, da sieht man den auch wirklich ganz oft rumlatschen in Köln. Ja. Und da sind so zwei Tischtennisplatten und da kann er ja mal spielen. Ne?
Und der sagt dann wirklich, ist mir egal, ja klar, heute Abend muss ich wieder in 4 verschiedene Talkshows. Währenddessen forsche ich noch irgendwie rum,
ja,
und denke mir neue Statements aus und überlege mir, welche Maßnahmen jetzt gut oder schlecht sind und so weiter. Aber zwischendurch sagt er, ihr könnt mich jetzt alle mal am Abend besuchen. Ich gehe jetzt Tischtennis spielen. Ja. Und das ist genau richtig. Wenn alle sagen, ja, muss er denn jetzt Tischtennis spielen? Ja, ja. Natürlich muss er das, um Stress abzubauen. Und wenn das bei ihm Tischtennis ist, doch gut. Andere gehen joggen oder einer, wie gesagt, mal ein Nickerchen machen.
Der Drossen hat auch seine Punkmusik ab und zu, ne?
Ja, und der fährt mit dem Fahrrad
durch
immer.
Durch den Tiergarten, ja. Ja, sehr gut.
Und hört, genau, deutsche Punkmusik.
Mir ist das so ein bisschen flöten gegangen. Und Jakob, das nächste Thema, das ich da jetzt mitbringe, das wird dich sehr, sehr hart emotional berühren.
Oh.
Mhm. Weil im Moment sind wir ja öfter mal im Homeoffice, ne?
Ja.
Und nur während der Arbeit lässt man dann auch mal den Fernseher an. So, ja? So im Hintergrund so ein bisschen mitlaufen. So, ne?
Mann, oder wie? Oder jetzt?
Mann.
Naja. Ist so ein Ding, ja?
Hört ich so.
Der guckt ganz nah Fernsehen zu Hause. Wenn der Homeoffice macht, guckt er weiter, ist ja logisch.
Ja, oder er stört hier unsere Drehs, nein, mit seiner schlechte Laune.
Das stimmt gar nicht. Also ja. Ich gucke deswegen schon nicht Fernsehen, weil
die Gravitationsdecke auf dem Kopf fällt.
ich mach's wie ein Pflaster abreißen, ne?
Ja, okay.
Jetzt wäre ja eigentlich die ideale Zeit für so manchen, dass man wieder so das alte Gefühl von damals aufkommen lässt und sich mittags die ganzen Talkshows reinknallt.
Oh, ja,
und ich frag mich, wie kann es denn sein, dass wie die Dinosaurier einst, so, da kam der Komet und dann war's Ende. Was ist mit all den Mittagstalkshows passiert?
Ja.
Wo ist das? Was ist da passiert? Andreas Türk, Arabella,
Ilona Christen, Bärbel Schäfer, Oliver Geissen, Vera am Mittag, Ricky,
Bitte Karalus.
Dann noch Nicole gab's auch noch.
Das war ja nicht nur eine Show oder eine Sendung. Ja. Das war ein ganzes Genre. Das war das Fernsehen des Tages. Also den ganzen Tag. Das hat morgens um 10 angefangen bis
Sonja
17
noch
Uhr.
Lief auch noch.
Ja, irgendwann, naja, die sind jetzt auch, also ich glaube halt, dass die Assis gar nicht mehr so viel Zeit haben, dahin zu
gehen. Doch. Also jetzt haben doch die, also jetzt
ja, die haben da viel mehr Jobs mittlerweile. Früher mussten die ja, hatten ja, also früher war das, ich musste wirklich sagen, in einer nicht so diversen Medienlandschaft war das für die Assis auch leichter. Die wussten, so ähnlich wie wir, ne, da musstest du nicht noch hier im Internet noch blamieren und noch da und noch hier Stress machen, so, sondern du wusstest, das ist der eine Job, so ähnlich wie das bei mir als Viva-Moderator auch klar war. Da gehst du halt hin, machst deinen Kram, gehst wieder nach Hause. Mittlerweile haben die ja richtig was auf der Uhr. Da müssen sie hier, hier die Berlin Tag und Nacht. Dann müssen die dahin, müssen die da mitspielen. Dann müssen die Berlin Tag und Nacht Leute, haben jetzt mitgespielt bei Prominent und Obdachlose, wie das heißt. Irgendeiner von denen ist dann 72 Stunden Obdachloser. Um mal zu gucken, wie ist das denn so? Also jetzt abgesehen davon, dass er nach 72 Stunden dann wieder kein Obdachloser ist und dass er natürlich irgendwie ein Kamerateam dabei hat und
zur Not auch ins Hotel ging.
Zur Not dann ins Hotel geht. Und so. Aber ansonsten ist er komplett wie ein Obdachloser.
Ja, ja. Und welche Erkenntnis hat er da jetzt?
War scheiße, ne?
Nee, genau, war scheiße. Hat er
gesagt, das ist super, die sollen sich nicht so anstellen? Oder?
Nee, der hat da irgendwie das Kamerateam dann angeschrien und so. Insofern, also es ist schön eskaliert und dann hat er noch irgendwem, der tatsächlich auf der Straße lebt, noch einen Schlafplatz weggenommen. Mhm. Also alles super, moralisch.
Super Konzept.
Moralisch super. Was ich nur sagen will, ist, die haben keine Zeit. Die müssen, sind ja mittlerweile, sind
die
diese Leute,
zu viele Sendungen zu
diese Leute sind mittlerweile für 70% unserer Fernsehunterhaltung verantwortlich. So, ne? Jetzt kannst du dir noch nicht auch noch sagen, Leute, jetzt bitte müsst ihr euch um eins noch streiten, wer hier wem eine SMS geschrieben hat und von wem jetzt das Kind ist, in einer Mittagstalkshow. Die sagen auch, Leute, habt ihr mal, guckt mal auf den Tacho, wie soll ich das denn noch einarbeiten in meinen Tagesplan? Seid ihr bescheuert?
Die sind so hochgerutscht, die sind hochgerutscht, die sind jetzt Schauspieler.
Ja.
Also früher die Gäste, ne, die da über den Vaterschaftstest und jetzt sind es Schauspieler.
Aber ich muss sagen, Schmitti, du sprichst da wirklich einen wunden Punkt an, weil es gibt wenige Sachen, die mir so sehr fehlen, wie diese Routine aus Talksendung, wenn man mal die Schule geschwänzt hat oder krank war, danke Gott, wenn man so kurzen Schnupfen hatte und die Eltern überzeugt hat, ich darf zu Hause bleiben, wie toll der Tag war. Da hast du ja wirklich jede Stunde durchgetaktet eine neue Talkshow. Ich habe es genossen, ich habe es so sehr geliebt. Ich wusste auch genau, wer hat die krasseren Assis, die noch mehr Probleme
haben. Wer hat denn die krasseren
Assis? Ja, ist natürlich jetzt nicht besonders menschenfreundlich, aber so hat man damals mit dem Mindset vor 10, 15 Jahren sowas betrachtet. Heute sehe ich es natürlich komplett anders.
Wer hatte denn jetzt die größten Assis?
Also, es war so. Es war völlig klar, dass Vera um 11 die tollsten Assis hat, weil sie Assis aus Berlin hat. Mhm. Und in Berlin ist das alles immer noch mal ein bisschen schlimmer alles, ne?
Also wegen auch Anreiseprobleme.
Ja,
ne?
Ja, also sie hatte immer sehr gute Leute. Dann gab's bei Brit gab's immer die bizarrsten Probleme, weil da Leute waren aus irgendwelchen Gründen, die ihr Problem nicht so gut zum Ausdruck bringen können. Die haben ja so was gesagt, ich war oben gewesen, dann war er nicht da, bin ich runtergekommen, habe ich ihn gesehen auf dem Sofa, war ich unten bei Marianne, die hat auch gesagt, wo ist der denn? War ich nochmal oben gewesen, war er auch nicht. Ja, Maria, das, ja, verstehe ich. Dir ist der mit dem Seebach, wir machen einen Lügendetektor-Test. Und dann zu 99% ist klar, dass er oben gewesen ist. Dann nächster Gast.
Ja.
Das war so eine
Folge drin, ne? Mein schönster Moment war eigentlich immer, das gab's bei Bärbel Schäfer dann noch, wenn die dann erstmal rauskamen, die wurden dann also wurden ja schon so geframed, bevor sie überhaupt da waren. Man wusste halt jetzt, der eine hat jetzt eine Viertelstunde erzählt, wer scheiße ist, und dann kam der scheiße ist.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Und dann
das stimmt, ja.
Ja, ja, so.
Genau, ja.
Das ist also das.
Der kam auch immer super schnell dann rein.
Ja, ja. Ja.
Ne? Der hat schon gedampft. Man hat so gesehen, wie er kocht, und dann ist er so reingerannt und hat gleich auf.
Naja, aber die mussten dann ja immer die Tür aufmachen, und manchmal gab's, das ist dann irgendwann, haben wir es vernachlässigt, aber ganz früher am Anfang mussten die immer noch ein Statement sagen. Bevor sie sich hingesetzt haben. Das heißt, die sind rausgekommen. Und ja, wir haben lange über ihn gesprochen. Der Martin soll ja dies und das gemacht haben. Und hier ist er jetzt. Hier ist Martin.
Dann holen wir ihn jetzt mal
jetzt
zu.
Jetzt holen wir ihn dazu. Und dann kommt,
buh.
Ja, genau, buh, die Leute hassen den schon und so. Ne? Und dann kommt Martin raus, stellt sich hin und sagt, also, ich will nicht, dass hier Lügen über mich erzählt werden, denn ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Bier getrunken, und wenn ich Bier trinke, bin ich auch nicht aggressiv.
Und dann setzt er sich.
Und dann hat er sich hingesetzt. Und dann ist einer mit einer silbernen Hose im Publikum aufgestanden und hat gesagt, ich wollte nur mal zu Martin sagen, dass du richtig scheiße bist.
Aber auch oft, weil die Themen haben sich ja sehr, sehr oft wiederholt, ne? Gab's auch, dass einer raus und sagt, hallo, ich bin der Mike, und Dicke finde ich einfach nur eklig. Dann hat er sich hingesetzt neben eine ganz dicke Frau, und die hat dann gesagt, ich kann abnehmen, aber du bleibst dumm. Und das war im Grunde schon ein ganzes Setup von 20 Minuten.
Ja. Aber das wäre deine Show gewesen, Jakob. Ja. Weil ich meine, auch Andreas Türk und so, die haben ja einfach nur provoziert. Die sind da in den Zuschauer rein, nach rechts und links, und haben so reingepiekt.
Ja.
Das wäre so perfekt dein Traumjob.
Ja,
das
ist mein Traumjob. Aber auch wenn man überlegt.
Das ist wirklich mein Traumjob, hast du recht.
Aber auch wenn man überlegt, was man so Die haben ja immer mal wieder probiert, das wieder neu. Ich glaube, mit Detlef die Soest gab es jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal so eine.
Echt?
So eine, ja, eben, echt, ne? Weiß man gar
Weiß
nicht.
Weiß man nicht.
Ich glaube, auf RTL 2 oder so gab es nochmal so den Versuch, weil eigentlich ist er der richtige Typ dafür, ne? Also irgendwie eine Autorität und irgendwie auch lebensberatender so ein Typ, ne?
Ja.
Also irgendwie und
Marco Schreil hat glaube ich auch nochmal auf RTL versucht, das.
Ja, also irgendwie ist die Zeit offenbar vorbei, weil du findest die Leute einfach nicht mehr, weil die, wie gesagt, meine Theorie ist, die haben keine Zeit für sowas mehr. Und
aber kann das nicht nochmal ein Sender probieren?
Aber was? Nee.
Für mich?
Ich glaube, ich will es auch sein. Ich glaube, es ist wirklich, die Zeit ist vorbei. Aber auch wenn man sich überlegt hat jetzt mal, warum sind wir so, wie wir sind? Ich bin mit meiner Schwester von der Schule gekommen.
Ja.
Ja, so. Und bei uns war immer um 12:15 war die Schule aus. Dann gab's was zu essen. Und da hat auch meine Mutter, die hatte natürlich auch andere Sorgen. Ich habe erzählt, was sie auch beruflich gemacht hat und so. Die kann nicht zu Hause sich, also.
Auch noch pflegen.
Ja, die muss auch mal sich hinsetzen und auch mal nix machen und hatte genug zu tun. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mir da die Schreierei da angeguckt.
Oh, ja.
Aber dass auch meine Eltern und so, dass die dann gesagt haben, ja, das Kind, das entspannt sich jetzt halt, wenn die da diese Leute da, also das ist ja nicht normal eigentlich. Da ging es ja auch ganz oft um irgendwelche Fiki-Fiki-Themen mitten am Tag.
Ja, ja.
Also was soll man sich das mit 11 oder 12, muss man sich das doch nicht angucken.
Und dann, gucken
ich durfte
ich
das gucken,
das heimlich
es war
geguckt.
Allen egal. Ich habe es nicht heimlich geguckt.
Heimlich.
Bei mir wurde das einfach laufen gelassen, es wurde einfach ignoriert. Es wurde so getan.
Da ruft deine Mutti wieder an, dass du sie im schlechten Licht darstellst.
Darf ich auch?
Nee, das tut sie nicht, weil sie weiß ganz genau, was sie da gemacht hat. Und dann abends, ja, weil sie hatte Stress und ganz ehrlich, meine Mutter hatte irgendwann 3 Jobs gleichzeitig, die hatte andere Sorgen, als ob ich jetzt noch ein bisschen dümmer werde oder so bleibe, wie ich bin. Also das war ein Kollateralschaden, mit dem konnte man leben. Solange ich nicht mehr der Polizei nach Hause komme, waren alle zufrieden. Und dann abends, wenn die dann mal weggegangen sind, wenn die ins Kino gegangen sind oder, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, also da irgendwo hingegangen sind halt, ne, zum Kegeln zum Beispiel.
Ja.
Und dann hieß es, ja, könnt ihr allein zu Hause bleiben? Ja, okay, können wir. Was macht ihr denn? Ja, wir gucken jetzt Wrestling. Und dann habe ich mit meiner Schwester zusammen 6 Stunden SummerSlam geguckt.
Geil.
Oder die Cage Fights.
Geil, ey.
Ja, WrestleMania. Das, wie sich die Leute aufs Maul hauen und sich dann noch mit einer Rasierklinge noch so kleine Cuts verpassen, damit die noch den Ring vollbluten. Ich habe mit meiner Schwester, ganz unschuldig wie ich war, im Schlafanzug habe ich da gesessen und habe, bis die zurückgekommen sind, um 10:30 sind die dann wieder nach Hause gekommen, so lange habe ich Wrestling geguckt.
Geil, ey.
4 Stunden lang. Und die wussten das.
Und hat's dir geschadet, Klaas?
Ja, weiß
nicht. Hat's dir geschadet?
Ja, wer weiß.
Jetzt guck dich an.
Ja gut, ich bin jetzt hier gelandet, aber man weiß nie, wo man gelandet wäre.
Also Klaas, du hast mir gerade den Mund verboten, aber ich möchte doch nochmal Senderchefs und Chefinnen ermutigen, vielleicht wenigstens, dass auf einem Sender mal wieder so 13 bis 14 Uhr so eine herrliche Talkshow kommt.
Du hast gesagt, die Zeit ist vorbei von so Talkshows. Warum? Was ist passiert? Was war der Kometeneinschlag, der alle Talkshows gelöscht
hat? Die Leute, also das...
Die haben am Ende auch so Sachen gemacht wie so, ich wurde von Außerirdischen entführt und das wurde immer hanebüchen.
Ach so, ja, es gab dann noch, es gab mal so eine Art Talkshow-Satire, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Doch.
Nee, es gab Nicole, nur ausgedacht.
Nein. Es gab irgendwann mal so eine Art Talkshow, das war aber Comedy.
Mhm.
Das lief dann auf Super RTL oder so.
Ach so.
Und das war dann immer so dasselbe Ensemble und das war aber genau dasselbe Ding. Und das war aber auch nicht gut. Das hat den Shark gejumpt und dann war es zu dumm. Und das irgendwann ist dann praktisch alles gemeinsam in einer einzigen durcheinander gerührten Suppe, ist das dann den Abfluss irgendwann runter und weg war's.
Die ganzen Assis machen jetzt Podcasts, ne?
So ist es. Schönen guten Tag. Jetzt vielleicht nochmal was aus der Abteilung positiver Medientipp. Ich habe mich gestern die ganze Nacht, weil ich so süchtig geworden bin, durch die komplette Hausboot-Dokumentation
auf Netflix.
Hast du auch gesehen?
Ja, komplett geguckt.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Unser lieber Kollege und Freund Olli Schulz und ein anderer lieber Freund, Finn Kliemann, haben zusammen im Jahr 2019 das Hausboot vom Schlagerbaden, durchaus auch strittiger Typ, Gunter Gabriel gekauft. Und in dieser Dokumentation wird begleitet, dass sie das übernehmen nach dem Kauf. Und dann wird die Geschichte erzählt, was auf diesem Boot, sagen wir mal, wie da der Ist-Zustand ist, weil der Plan ist eigentlich, daraus ein schönes Boot zu machen, auf dem sich Künstler treffen können, wo die Musik aufnehmen können, irgendwie so eine kleine Begegnungsstätte zu schaffen, ne? Und es kommt ja im Grunde raus, das ganze Boot ist ein einziger Haufen Scheiße.
Ich habe zwischendurch mal nur ganz am Rande immer so Statusmeldungen so bekommen, ne? Ohne dass ich das je gesehen habe und so. Dann habe ich mal zum Beispiel den Satz gesagt, ja, Olli hat ja dieses Boot da. Und dann haben immer Leute so gesagt, er hat kein Boot. Mhm. Dann sage ich, wie, er hat kein Boot? Er hat doch ein Boot. Er hat doch ein Boot gekauft. Nein, er hat kein Boot. Sag, wie, er hat kein Boot. Das, was da ist, ist kein Boot.
Ja. Und das ist kein Spoiler. Also, es kommt im Grunde raus und daraus möchte ich auch eine Frage an euch formulieren. Dass die für, ich glaube, 30.000 Euro etwas gekauft haben, von dem im Prozess im Grunde, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, dass der Boden so bleiben konnte, wie er ist, weil alles andere.
Naja, es könnte nur die Decke bleiben, aber es hat keinen Sinn gemacht. Es wäre besser gewesen, die auch wegzuhauen. Ja. Haben sie aus Nostalgiegründen, damit sie irgendwie noch sagen können, es hat noch was mit dem Boot zu tun, das sie mal gekauft haben.
Also da ist nichts, ist nichts zu gebrauchen. Es ist einfach nur das ist einfach nur eine riesige Scheiße, die sich da angetan hat, aus einem Idealismus heraus. Kennt ihr sowas aus dem persönlichen Leben, dass man in irgendwas sich verwickelt, was dann immer mehr Geld kostet und wo man so nicht mehr rauskommt aus der Nummer?
Ja.
Florida TV.
Genau, Florida TV ist tatsächlich irgendwann mal, also unter Unternehmern sagt man, es ist teurer, den Zug zu stoppen, als ihn zu betanken.
Ja.
Und dann muss er weiterfahren.
Ja.
Teilweise auch mit ungewissem Ziel. Das möchte ich jetzt als Metapher so stehen lassen, weil viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Das kann man genauso interpretieren, wie es gemeint ist. Das gilt für unsere Firma und für kleine Seitenprojekte an der Firma und so. Und trotzdem wird man ja, und das sieht man ja auch in der Hausboot-Doku, soweit ich das jetzt vorwegnehmen darf, weil man ja weiß, es gäbe keine Doku ohne irgendein Ergebnis. Man wird dann doch belohnt am Ende. Und dass das ein... Also ich weiß jetzt, ich habe gestern irgendwie mitgekriegt, also jetzt werden so die ersten Nächte dann da jetzt drauf übernachtet und alles ist super und ja, jetzt ist gut. Aber es ist natürlich einfach ein heftiger Prozess dahin. Ja. Und ich meine, Finn Kliman kenne ich auch nur so aus dem Fernsehen und nicht so richtig, aber ich kenne Olli ganz gut. Und man braucht, glaube ich, ein gewisses Maß an Idealismus. Man muss auch ein bisschen irre sein, um zu sagen, man macht das jetzt. Und man braucht Energie. Und diese Energie, die hat Olli.
Ja.
Olli hat diese Energie und diese Energie, die knallt wahrscheinlich auch, so wie das ist bei einem Künstler, überall hin.
Ja.
In das Beschweren über eine Situation, in das Freuen über ein Ergebnis, Arbeit an sich und so.
Es ist so, dass Olli im Grunde stellvertretend für den Zuschauer alle Aggregatzustände halt tatsächlich durchmacht.
Er ist hundertprozentig super ausgefallen.
Haben wir dieselbe Doku geguckt, weil Olli Schulz ist... Während des ganzen Projektes, Olli, es tut mir leid, das muss ich so sagen, auch als einfacher, neutraler Zuschauer dieser Dokumentation, du bist genau so, wie ich in diesem Projekt
das
gewesen wäre,
nämlich
vollkommen unnütz. Und das macht dich auch wahnsinnig. Finn Kliman tut und werkt und macht und schweißt und holt die Leute ran und macht das. Und du läufst mit deinem Hut, läufst du auf dieser Baustelle rum und bist so ein bisschen,
weißt du nicht Stimmung.
So, also für ein Instagram-Video, nimmst du dir mal so ein Paket irgendwie mit Steinen und wirfst das mal auf so einen Haufen drauf.
Ich habe es noch nicht geguckt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich vermute,
so wäre es bei mir auch. Man ist halt handwerklich null begabt. Ja. Das unterstelle ich auch Olli Schulz. Der hat auch Palmolive-Hände.
Ja.
So. Und man hängt da rum mit so Überperformern wie Finn Kliman. Und ich möchte auch mal sagen, ne, Finn Kliman, also es ist, wie fange ich denn an? Also ich habe ihn richtig hassen gelernt während dieser Doku. Nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er alles kann.
Ja, das ist
es ist so ekelhaft. Der kann's, der macht ein Nummer-1-Album. Dann kann der jeden Schweißbrenner bedienen. Dann setzt er sich mal ans Klavier, spielt mal ein bisschen, macht die besten Gags in der Doku. Ist halt irgendwie, sieht
super
saugut
sympathisch,
aus.
Sieht
macht
gut
noch
aus.
Einen scheiß Handstand im Sonnenuntergang auf seinem scheiß Hausboot. Ja. Das ist alles, das ist unfassbar.
Er kann wirklich alles.
Der ist wie ich. Das ist genau wie ich. Ich fühle mich dem so richtig nahe.
Dieses Schweigen, das wir gerade haben, das haben wir von Meghan Markle gelernt. Weil immer, wenn Oprah was gefragt hat, wo die Antwort eigentlich klar ist, dass sie jetzt irgendwie eine harte Beschimpfung oder irgendwas Hartes rauslassen muss, dann kam erstmal so 5-sekündiges Schweigen. Wo sie auf einmal,
Also war das Interview so eine Art Lückentext, wo man dann selber einfügen kann, was man glaubt, was
sie hat sich immer gesammelt. Sie hat sich halt gesammelt, um um es nicht entgleiten.
Also andere Fragen wurden wie aus der Pistole geschossen beantwortet. Ja. Also man hatte schon den Eindruck, sie hat sich sehr gut drauf vorbereitet. Dann gab es aber so ein, zwei Fragen, wo die Antwort nicht so leicht war. Und da hatte sie sich die Zeit genommen. Und das finde ich auch, da konnte man was lernen. So 10 Sekunden mal schweigen.
Ich will einfach noch auf einen Punkt in der Doku raus. Und da habe ich Olli auch so gefühlt, das ganze Ding explodiert alles unterm Arsch, explodiert es einem. Und der, wie du richtig sagst, Finn Kliman, der kann das alles irgendwie handeln, weil er selber weiß, was jetzt zu tun ist.
So wie bei mir das auch wäre.
Und der Olli wiederum, der ist er halt, er kann nichts Handwerkliches, aber er schießt da halt sein komplettes Geld rein, so, ja, ne? Und irgendwann platzt ihm halt auch so der Kragen, weil Finn Kliman wieder sich meldet und sagt, hast du wieder, wir brauchen wieder Geld. Und dann verstehe ich so, dass der sagt, verfick, jetzt lass mich in Ruhe mit der ganzen Kacke. Und er weiß gar nicht mehr, wohin
mit sich. Er hat keine Ahnung, was sie da machen, ja, mit diesem blöden Sandstrahler.
Und es kostet einfach eine Scheißgeld.
Dann gibt's wieder, ja, den Anruf. Du musst, ja, genau so wie Olli Schulz war ich früher, wenn mein Vater mich, ja, gezwungen hat, am Haus mitzuhelfen. Genauso bin ich da rumgelaufen, nur ich habe kein Geld zugeschossen.
Ich habe mich auch mal in so einer Geldschleife verfangen, das war im Studium. Da habe ich in mein Konto überzogen, bis kein Geld mehr aus dem Kasten kam. Und dann musste ich immer Basti fragen, ob bei ihm zufällig auf der Kreditkarte noch was rauskommt. Mhm. Und so haben wir uns da gegenseitig auch in so eine Schuldenfalle manövriert, weil wenn bei mir noch 20 Euro kam, habe ich die Basti gegeben, weil bei dem nichts mehr rauskam. Und wenn ich nichts mehr hatte, hat er mir das gegeben. Und so haben wir uns in einen riesigen Schuldenkreis begeben,
wo man
immer nur Geld nachschießen musste, damit es weitergeht.
Früher gab es so eine, das war tatsächlich, als die Digitalisierung noch nicht so in Echtzeit funktioniert hat und teilweise auch bestimmte Informationssysteme noch nicht so miteinander kommuniziert haben, war es so, da ich kenne eine Bekannte von mir, die mir erzählt hat, ihr Onkel hat eine Methode entwickelt in Hamburg, mehr Geld zu kriegen, als er hat. Und zwar insofern hat also 3 Kinder genommen, oder haben auch nur 2 gereicht, die bei der Sparkasse in Hamburg und bei der Volksbank in Hamburg, die gegenüber an einem Platz waren, die Türen aufgehalten haben, ne? Also die Türen zu den Räumen, wo die Geldautomaten drin stehen. Und dann hat er ganz schnell 100 Mark geholt an einem Geldautomaten und ist dann ganz schnell rübergeflitzt zur anderen Bank, hat da auch nochmal 100 Mark geholt, weil die in der Zeit praktisch die Info über das Abheben des Geldes noch nicht ausgetauscht hatten. Das heißt, wenn man ganz schnell zweimal 200 Mark abgeholt hat, haben beide Banken gedacht, da wären noch 100 Mark drauf.
Nein.
Ja, gut.
So, und deswegen, und die Kinder mussten die Türen aufhalten, damit er also schnell an den Geldautomaten, ja, rankommt, damit in der Zeit nicht über das Kabel die Info rübergeschickt werden kann. Hier wurden bereits die 100 befindlichen Mark abgehoben.
Der Trick hätte mir im Studium sehr geholfen.
Aber wie einen das den Tag versüßt hat, wenn der Auto, man schiebt die, ja, die Karte in den Automaten, ja, es fängt an zu rattern nach einer, ja, Zeit. Da gibt's nämlich genau diese Stille, die auch Meghan Markle da kreiert hat. Die gibt's ja immer. Und dann macht's auf einmal, ja, und dann weißt du, oh, es geht weiter.
Das ist das erlösende Banknotengeschnatter.
Ja, es kommt.
Ah, das ist schön, ja.
Ja,
ja, das muss ich auch sagen, das habe ich auch sehr geliebt immer. Und naja, manchmal, und das war mein Problem dann bei Viva, kam das nicht. Dieses, ja, Geschnatter, ne?
Ja.
Nee, weil ich musste mich erst an den Zustand gewöhnen, weil ich musste mich herunterleveln nach
Zivi. Stimmt, du hast ja im Zivildienst mehr verdient als bei Viva.
Ja. Und ich musste dann irgendwann, als ich dann praktisch, also Fernsehstar wurde beruflich, musste ich mich ein bisschen einschränken. Erstmal.
Kennt man ja.
Ja. Ja, weil auf einmal musste ich halt viel mehr auch so Sachen ausgeben und für Geld und so. Und dann war auch manchmal das Geld nicht da und dann ich musste immer mit der 4 nach Schlebusch musste ich immer zur Arbeit fahren, ganz normal.
Der Tram.
Genau, ich hatte also keinen Führerschein und kein Auto und nix und ich musste also mit der S-Bahn dahin fahren. Und da bin ich dann auch oft schwarz gefahren und habe immer nur gehofft, dass sie mich halt einfach nicht erwischen, ja, weil ich ernsthaft, also wirklich, das war so eine Zeit, wo man auch ganz leichtfüßig, wenn es hieß, man ist pleite, hieß es auch 0 Euro.
Ja.
Also weniger als 0 Euro.
Ja, minus.
Ja, minus Euro, ja, genau. Und so war das dann, ne? Und dann bin ich da so hingefahren, hab dann da so ein bisschen so Fernsehstar gespielt und hab auf dem Weg nach Hause wieder gehofft, dass sie mich nicht erwischen.
Was hast du denn, in der Zeit musste man ja auch öfter mal irgendwas ausfüllen, irgendwelche Anträge oder so, wo man seinen Beruf angeben musste.
Ja.
Was gibt denn ein Fernsehstar da als Beruf an?
Bis heute schreibe ich immer Stuntman. Hat sich noch nie einer beschwert.
Für ja auch noch. Kennt ihr das, dass man in dieser Zeit gar nicht in Geld, sondern in Dönern gerechnet hat? Oder ist das so ein Berlin-Ding?
Nee, das ist so ein Ding von Leuten, die super viel essen.
Ja.
Naja, aber es war so, dass wenn ich da, sagen wir mal, 10 Euro rausgequetscht habe, dann wusste ich, das sind damals noch, der hat einen Döner in Berlin 2,50 Euro, das sind 4 Döner. Also, das heißt, ich habe 4-mal da die Chance, also satt zu werden. Das heißt, das sind eigentlich, sind das 1,5 Tage, mit denen ich durchkomme.
Naja, das ist eher
und
so.
So habe ich gerechnet, weil ein Döner macht immer satt.
Ja.
Kostete damals 2,50 Euro, also habe ich überlegt, wie viel Döner ist das?
Das ist ja ein richtig so ein Einteilen von wie weit kommt man hier mit dem, was man hat, so, ne? Das ist ja die eine Sache. Zum anderen kann man aber auch umrechnen, um sich die Wertigkeit des Geldes bewusst zu machen. Weil wenn einem Geld an sich nicht viel bedeutet, so, und dann aber sagt, das wären aber umgerechnet 20 Paderborner Pils, dann denkt man, oh, das halte ich besser zusammen, das Geld. Weißt du, weil man einfach dann das Gefühl hat, dass das ist was wert.
Ja. Aber das ist wie, wenn man sich, um sich selbst zu betrügen, Sachen umrechnet. Zum Beispiel, wenn ich eine Flasche Wein kaufe, dann bezahle ich dafür vielleicht mehr, als man normalerweise bezahlen würde.
30 Euro
bezahlen. Würde ich ja auf jeden Fall bezahlen. Ja.
Ja.
Und dann rechne ich mir das aber um in einen bizarren Wert, nämlich was ein Glas Wein im Restaurant kosten würde. Dann sage ich, naja gut, so das sind 0,1, das kostet im Restaurant bestimmt 6 Euro das Glas. Und da ist es fast sinnvoll, dass ich diese Flasche jetzt bezahle.
Absolut, ne?
Ja.
Ja.
Oder wenn man im Club war, man sagt, jetzt kann ich auch mit einem Taxi fahren, weil ein Longdrink kostet hier auch 9-10 Euro. Die hätte ich jetzt vielleicht noch getrunken, mache es aber nicht, deswegen fahre ich jetzt mit dem Taxi.
Ja, aber das ist so eine Mentalität hier für Lotto-Lothar. Ist dann auch schnell wieder weg, ne?
Ja.
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 Da sind irgendwie so 2 Ferraris. Warum nicht 3?
Ja.
Wenn man eh schon 2 hat.
Ja.
Dann soll der dritte auch
was
egal.
Für Sachen, Klaas, du als Prominenter,
ja.
Wo gibt es so diese Momente, wo du sagst, das gebe ich jetzt nicht aus, das spare ich. Das ist mir zu teuer, jetzt reicht's.
Andauernd, die ganze Zeit. Ja. Das hat ja mit Geld nichts zu tun. Das hat ja was mit Bewusstsein zu tun. Ich gebe überhaupt nicht viel Geld aus. Ich kaufe mir nicht viele Sachen und ich habe exakt dasselbe Gefühl zu Ausgaben wie vorher.
Aber was hast du dir denn mal nicht gegönnt? Weil du denkst so, nee, das ist jetzt nicht sinnvoll.
Das ist frech.
Ja.
Recht teuer.
Ich will ein Beispiel, was mich echt verblüfft hat, von unserem Kollegen Joko Winterscheid. Ne? Ja. Das ist jetzt auch kein armer Mann.
Ja.
So. Und dann, wir hatten irgendwie ein Telefonat und da hat er gesagt, er regt sich so auf, seit einer Woche regt er sich auf. Er kann gerade jetzt auch gar nicht telefonieren, weil er hat einen Puls bis hier. Ne? So, und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn los? Ja, er streitet sich darum mit dem Telefonanbieter, weil die haben ihn immer noch in seinem alten Vertrag drin und der kostet mehr und er will denen irgendwie klar machen,
ja, klar.
Dass er da, es ging um eine Summe von 3 Euro am Ende.
Ja, man will sich ja nicht verscheißern lassen, das ist das Ding. Man ärgert sich doch darüber, wenn einer einem, und vielleicht ist es auch so, also es jetzt beim Telefonanbieter nicht, aber dass die Leute dann auch mal denken, ja, dem kann es ja egal sein. Und dann, also es geht ja nur einfach auch manchmal um die Haltung darum. Also lieber verschenke ich Geld und sag mir, bitteschön, du brauchst das dringender, als jetzt irgendwem, der mich verscheißern will, auch nur 5 Euro extra zu geben. Also das ist doch einfach, darüber regt man sich doch auf. Und es gibt bestimmte Dinge, von denen man ganz genau weiß, wenn man jetzt blöd genug ist, für einen Pullover 300 Euro auszugeben oder 400. Wenn man dumm genug ist, diesen Pullover, der das Geld nicht wert ist, sondern der wirklich nur eine Falle ist für dumme Leute mit Geld, so ein, weil da irgendwas draufsteht, das sehe ich nicht ein. Und dann lasse ich das und dann denke ich, verarscht er jemanden anders.
Aber für mich ist es immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich überlege immer, okay, was spare ich ein? Vielleicht auch in den Geldbeutel, ja? Und wie viel Stress habe ich dafür? Und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz schwierig. Also zum Beispiel, ich habe noch meine alten, auch von einem Telefon-Internetanbieter, habe ich noch den Receiver zu Hause. Und ich müsste den einfach in einen Karton packen und dahin schicken. Dann würde ich jeden Monat 5 Euro sparen. Die knöpfen mir seit
das
einem
Problem
Jahr 4,99 Euro ab,
ja,
weil ich diesen Receiver nicht zurückkriege.
Sowas wird mir aber nicht passieren. Das ist so eine Schmidt-Ausgabe.
Ja.
Wirklich, also sowas würde
ja,
mir
das
nicht
ist die
passieren.
Hölle. Das ist die
nee,
Hölle.
Also da irgendwann mal auch den Sumpf trocken zu legen an so laufenden Kosten. Also das war
aber
für mich auch ein ziemliches Aha-Erlebnis, zu sehen, wo in meinem Handy die Abos sind.
Ja, klar. Würdest du das in ein Paket packen oder würdest du jemanden anrufen, der das für dich in ein Paket packt und dann da hinschickt, um die 4,99 Euro zu sparen?
Ich packe sowas auch selber in Pakete, ohne Scheiß.
Lügst du?
Nee, wirklich nicht, weil es macht ja gar keinen Sinn, 5 Euro zu sparen, was dann 10 Euro kostet.
Hast du noch nie, willst du sagen, etwas, was du bestellt hast und was im Paket gekommen ist, aus Faulheit das zurückzuschicken, dann einfach so irgendwo hingelegt?
Ist mir auch schon mal passiert, aber in der Regel passiert das nicht. Nee.
Das passiert mir sehr oft.
Das passiert mir so. Ich habe unter der Treppe, kann ich jetzt mal zu, da liegen in einem Paket zwei Jacken, die mir nicht gefallen haben und die habe ich verdüllt zurückzuschicken.
Ja, bei mir auch.
Würde mich richtig aufregen. Und ich sehe das ja auch jeden Tag und ich habe nicht so viel Stau.
Die liegen unter der Treppe.
Ja, unter der Treppe. Bei mir gibt es nicht unter der Treppe. Ich habe zwei so Schränke, die sind vollgestopft und dann liegt so Zeug, was über ist, liegt davor. Und dann gucke ich da die ganze Zeit drauf und denk mir, Mister, ich habe mir irgendwann mal was bestellt, das war mir zu groß halt. Das lag dann auch, genau wie du sagst, so lange rum, bis man es nicht mehr zurückschicken konnte. Und da könnte ich mich bis heute drüber ärgern. Was habe ich gemacht? Ich ziehe dieses Hemd an. Mir ist das zu groß. Und wenn ihr mich jemals in einem Flanell, einem karierten Flanellhemd von der Firma Patagonia seht und euch wundert, warum das so groß ist, dann liegt das daran, dass ich vergessen habe, das zurückzuschicken und es jetzt praktisch runtertrage.
Wenn ihr mich jemals in zwei hässlichen Jacken seht, dann wisst ihr auch warum. Tja, Mensch, ey. Also Dienstag will ich nochmal sagen, dass ich mich auch auf Smudo und Michi Beck freue.
Ja, natürlich.
Und auf einen,
mich immer.
Auf einen Einspieler, das ist, glaube, könnte vielleicht mein liebster Einspieler in diesem Halbjahr werden.
Das stimmt, ja. Nicht diesen Quatsch, über den wir am Anfang gesprochen haben.
Das kommt erst in zwei Wochen.
Kommt erst dann.
Auch interessant.
Auch interessant. Aber wir haben jetzt nochmal was anderes und darüber freue ich mich auch sehr und bin sehr gespannt, wie das wird und so. Und ansonsten schönes verregnetes Wochenende. Nehmt euch irgendwas vor, holt die Lockdown-Spiele wieder aus dem Schrank. Es regnet.
Scheiße, ja.
Ja, was? Es
regnet, ja. Kann man vielleicht so eine Nachmittagstalkshow zu Hause selber machen.
Genau, genau.
Einfach mal die
zu den Eltern gehen.
Ne, und die brisanten Themen mal ansprechen.
Ja.
Und mal gucken, wer als erstes hochgeht.
Wie, man darf doch mittlerweile zwei Haushalte und fünf Leute oder so. Mhm. Also, wenn ihr euch da ein paar richtige Kloppis raussucht, dann...
Ja, fünf Stühle ins Wohnzimmer und die brisanten Themen einfach mal so auf den Tisch legen.
Genau. Ne? Und dann kann man das mal ein bisschen anwürzen, die Stimmung zu Hause.
Oder einfach Baywatch Berlin hören und uns auch gerne abonnieren, da freuen wir uns immer persönlich. Über jeden, der Abo drückt, den schließen wir nochmal so digital in die Arme.
Das sind die Besten.
Oh. Ich glaube auch, dass wir sagen, und nicht zu viel versprechen, wenn ihr jetzt Abo drückt, habt ihr vielleicht erstmal das Gefühl, was habe ich davon? Mhm. Aber wir registrieren jeden Einzelnen mit IP-Adresse, der auf Abo drückt.
Ja.
Wir kennen den Namen, die Anschrift und auch persönliche Vorlieben und früher oder später werden wir uns erkenntlich zeigen. Jeder, der Abo drückt, kriegt von uns nach 20 bis 25-jähriger Betriebszugehörigkeit zum Hörerkreis, Hörerinnenkreis von Baywatch Berlin, kriegt er einen Wurstkorb.
Toll.
Und daran lasse ich mich in 25 Jahren messen.
Das packst du aber in den Karton, ne, und schickst es ab.
Kein Problem. Alles Gute.
Alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.